Radio Darmstadt. Radar.
Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radar. Da.
Hallo, hier ist das Chaos Radio in Darmstadt. Am Mikrofon ist Anne Forke. Ich habe zwei Studiogäste hier und es geht jetzt in den nächsten zwei Stunden um Biometrie und hoffentlich RFID. Eigentlich sollte ich drei Studiogäste hier haben, einer davon fehlt noch und deswegen stellen sich die beiden anderen jetzt erstmal vor.
Hallo, ich bin der Henning. Ich arbeite beim Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung, auch hier in Darmstadt. Und bin Projektgruppenleiter für Biometrie. Wir haben viele Tests gemacht von Geräten und Verfahren und mal geguckt, was da rauskommt. Und da werde ich heute drüber berichten.
Ja, ich bin Alec. Ich bin Henning Sivi. Das heißt, ich beschäftige mich auch beim Fraunhofer IGD mit Biometrie. Habe mich auch ein bisschen mit den neuen Pässen beschäftigt. Das heißt, dazu weiß ich ein bisschen was und kann dazu auch gerne was erzählen.
Okay, dann... Was macht ihr denn mit Biometrie bei euch, Henny?
Gut, wir haben 1999 damit angefangen, uns da mal ein bisschen mit zu beschäftigen, weil es dann eben immer mehr populärer wurde, auch aus dem universitären Feld so langsam dann auch wirklich auf den Markt gekommen ist. Und da war halt die Hauptfrage, wie gut funktioniert das eigentlich? Also funktioniert es überhaupt? Also das war damals noch nicht so ganz so klar. Heute ist es schon klarer, dass man es wenigstens halbwegs benutzen kann. Und da haben wir verschiedene Untersuchungen eben durchgeführt mit Testpersonen und haben die da durch so ein Parcours gejagt mit vielen Geräten und haben halt rausgefunden, wo gibt es Probleme, was kann funktionieren, was kann nicht funktionieren. Und aber auch in Richtung Überwindungssicherheit, das heißt, wie sieht es aus, wenn man eben irgendwie Gummifinger macht und ähnliches.
Was genau ist denn überhaupt Biometrie und was macht ihr damit?
Gut, also Biometrie, der Begriff selber, setzt sich aus den zwei griechischen Begriffen Bios und Metron zusammen. Also Bios ist eigentlich das Leben und Metron ist halt so Maß, Messung. Es geht natürlich nicht darum, irgendwelche Lebensdauern zu messen, sondern tatsächlich eben um Körpermerkmale. Das klassische Verfahren, was jeder kennt, ist eben der Fingerabdruck. Das wird jetzt schon seit über 100 Jahren benutzt, um Personen wiederzuerkennen. Natürlich hauptsächlich in der Kriminalistik. Und seit es eben Rechner gibt, kann man das eben nicht nur manuell machen. Früher haben da wirklich Leute vor Bildern gesessen und haben halt diese Linien, die dann da sind, gezählt und geguckt, wo sind die Verzweigungen und so weiter. Heute macht das natürlich der Rechner. Und seit es eben auch leistungsfähige Rechner gibt, kann man auch neuere Verfahren entwickeln, wie zum Beispiel die Gesichtserkennung, die eben auch einfach ein Foto im Prinzip benutzt, um Personen wiederzuerkennen. Das ist natürlich deutlich aufwendiger, weil das eben nicht einfach nur mit Linienzählen geht, sondern eben auch deutlich kompliziertere Berechnungen braucht mit so Bildverarbeitungsschritten und ähnliches. Also ganz komplexe Verfahren, die also zum Beispiel das Venenmuster nehmen, das wir auf dem Handrücken haben. Also dieser Verlauf von den Adern auf dem Handrücken soll auch sehr individuell und für jeden Menschen anders sein. Und das ist zum Beispiel in Korea der große Renner. Hier bei uns ist es noch nicht so verbreitet. Und es kommen immer neue Verfahren. Also es ist nicht nur so, dass also die bekannten Verfahren wie Fingerbilderkennung oder Gesichtserkennung jetzt einfach etabliert sind, nur weil sie vielleicht mal irgendwann in den Pass kommen sollen oder weil sie schon eingesetzt werden, sondern es gibt immer noch Firmen, die ständig neue Verfahren entwickeln. Zum Beispiel Philips hat jetzt ein ganz lustiges Verfahren entwickelt, die Wiedererkennung am Ohr machen, und zwar nicht durch visuell, also nicht über ein Bild, sondern über Töne. Die pusten einem dann verschiedene Töne, also in unserem Fall, wo wir es jetzt bei uns mal ausprobiert haben, war tatsächlich ein Musikstück. Das wird ins Ohr hineingespielt, sodass man eben Musik hört. Und die Antwort sozusagen, was aus dem Ohr zurückkommt, das bildet dann das Muster ab. Und daran kann man auch in Person wiedererkennen.
Gut, wo wird denn Biometrie eingesetzt?
Gut, momentan ist es so, dass man Biometrie noch nicht so häufig begegnet, weil das eben noch relativ neu ist und weil es natürlich auch einfach teurer ist, als irgendwo nur so ein Pinpad hinzuschrauben und dass man ein paar Zahlen eintippt. Das ist natürlich viel günstiger, als wenn man da irgendwelche teuren Sensoren hinbauen muss, die man eventuell auch noch gegen Vandalismus schützen muss. Aber es wird immer häufiger eingesetzt, also gerade die Amerikaner sind natürlich da gegenüber so neuen Sachen immer sehr aufgeschlossen. Die haben das also schon in Schulcafeterias oder sonst irgendetwas. Hier in Deutschland gibt es aber auch schon mehrere Unternehmen, wo man mit dem Fingerabdruck tatsächlich schon bezahlen kann. Das ist zum einen ein Computerladen in Offenburg und dann noch verschiedene Edeka-Supermärkte, unter anderem in Rülsheim, die mit einem, die im Prinzip einen Fingerabdruckleser da haben. Und dann muss man eben einwilligen, dass man an diesem Verfahren teilnehmen will und dann unterschreiben und so weiter und so fort. Und dann werden die EC-Kartendaten da hinterlegt und mit dem Fingerabdruck verbunden. Und wenn ich halt das nächste Mal hinkomme, kann ich halt nur meinen Finger auflegen und dann wird im Prinzip mit meiner EC-Karte bezahlt, obwohl ich die Karte gar nicht dabei habe. Auch hier in Darmstadt gibt es schon Fingerabdruckleser. In der Heinrichstraße gibt es eine Videothek, die aber nicht mehr mit Menschen arbeitet, sondern mit Automaten. Also das ist ein riesiger Roboter hinten dran, der im Prinzip einfach nur die DVDs ausspuckt. Hat den Vorteil für den Anbieter, dass er eben 24 Stunden am Tag das Ding offen haben kann, auch am Sonntag, hat keine Personalkosten und so weiter. Der Nachteil ist, dass wir natürlich Jugendschutzgesetze haben. Das heißt, naja, um ehrlich zu sein, machen die halt einen nennenswerten Umsatz mit Filmen, die eben nicht für die Jugend gedacht sind. Und das ist natürlich bei so einem Automatensystem problematisch. Da kriegen die richtig Ärger, weil wenn der Sohn halt die Karte vom Vater klaut, dann kann er damit eben die Filme ausleihen. Und die Lösung ist eben, dass man nicht mehr irgendeine PIN eingibt, die auch der Sohn eingeben kann, sondern dass man hier Fingerabdrucksensoren installiert hat und im Prinzip wirklich der Vater vor dem Apparat stehen muss und den Film rausholen muss und jemand anders, der die Karte hat, kann das einfach nicht machen. Ich nehme an, dass wir in Zukunft immer öfter Biometrie begegnen werden an vielen verschiedenen Stellen, sei es, dass einfach nur am Handy so ein Laser dran ist, dass wir eben da nicht mehr die PIN eingeben, sondern dass wir halt mit Fingerabdruck den Krempel freischalten. Oder ob es jetzt im Pass drin ist oder wie auch immer. Ich denke, dass wir in Zukunft um die Biometrie im Alltag nicht mehr drumherum kommen werden.
Okay, wir haben ja jetzt schon ziemlich viel erfahren. Ich denke, wir spielen jetzt erstmal etwas Musik und geben unserem dritten Studiogast, dem Starbuck, vielleicht noch eine Gelegenheit, doch noch ins Studio zu kommen.
Here's a song that's caused many an irate housewife to write to her member of parliament.
Saturday night in Leeds.
Saturday night means everything to me. I'd rather take drugs than have sex.
I always do two puddings.
I tell Irish jokes, I tell Pakistani jokes, I tell Asian jokes. I'm the most unracist person you'll ever meet.
This is mad cow stew.
I'm always getting my skirt pulled up. Really.
And if a bloke made a pass at you, you would run a mile.
No, yeah, well, there we are. Not been a bad night.
An ordinary Saturday night, or one to remember.
You said I was northern scum. I was wounded, baby. There's fighting talk where I'm from. And I'm not moving, baby. Spent my life dancing with shadows in strobe lights. It's alright. Everything mellows in sunlight. And now London's got its gimmicks.
Also nochmal die Frage, falls jemand von euch den Starbuck gesehen hat, dann kann er doch einfach mal den hierher schicken.
I've been running nearly all my life. You left me broken, baby. When the meter ran out on life, I used my tokens, baby. Spent my life dancing with shadows in strobe lights. It's
Wer hier anrufen möchte und Fragen zum Thema Biometrie loswerden will, kann das natürlich auch tun, und zwar unter der Nummer Darmstadt 8700100. Darmstadt 8700100.
Tokens, lady. You said I was northern scum. I was wounded, baby. The messing and the beat will never stop. So one transmission on the television says I can't do my job. Well, I just keep dancing. Don't hate me, cause the messing and the beat will never stop. So one transmission on the television says I can't do my job. Well, I just keep dancing. Don't hate me, cause the messing and the beat will never stop. So one transmission on the television says I can't do my job. Well, I just keep dancing. Don't hate me, cause I'm dancing and the beat will never stop.
So, weiter geht's mit dem Chaos Radio zum Thema Biometrie. Henning, was kannst du uns denn erzählen? Welche Merkmale gibt es, die da untersucht werden?
Im Prinzip kann man alles benutzen, was eben irgendwie eindeutig ist. Also zum Beispiel die Körpergröße wäre im Prinzip auch ein biometrisches Merkmal, aber naja, es gibt halt einfach nicht genug Körpergrößen und zu viele Menschen. Also wenn ich halt sage, ich habe irgendjemanden gesehen, der 1,80 Meter groß ist, dann schließe ich zwar schon eine ganze Menge Leute aus, aber es ist eben nicht eindeutig genug. Aber zum Beispiel der Fingerabdruck hatten wir ja schon, ist eben sehr eindeutig. Auch das Gesicht ist ein relativ eindeutiges Merkmal, individuelles Merkmal, wobei man hier natürlich bei Zwillingen zum Beispiel Probleme bekommt. Das dritte bekannte und am meisten genutzte Merkmal ist eben die Iris. Also der farbige Teil vom Auge, möchte ich mal sagen, wird gerne verwechselt mit der Retina, also der Netzhaut, was man so aus den James-Bond-Filmen kennt. Das wird heute eigentlich kaum noch verwendet, weil wer möchte sich schon irgendwie dreimal am Tag im Auge rumleuchten lassen mit, was weiß ich, Laser oder zumindest mit gebündeltem Licht. Aber es gibt eben auch Verfahren, die ein bisschen komplexer sind, also Spracherkennung ist auch sehr populär, geht zum Beispiel auch schon über Telefone relativ gut. Auch Unterschriftenerkennung, also Schriftenerkennung allgemein, nicht nur die Unterschrift, sondern ich kann auch irgendwas anderes schreiben. Das, also auch wie ich schreibe, ist was ganz Eindeutiges, wobei eben nicht das Schriftbild, also im Prinzip das, was man auf dem Papier sieht, das ist zwar ein Faktor, aber eben eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Faktor, sondern viel interessanter ist, wann drücke ich wie fest auf und wie schnell bewege ich den Stift in welche Richtung, wie oft setze ich ab und wo setze ich wieder an und so weiter. Das ist viel, viel wichtiger als dieses eigentliche Bild. Was gibt's noch alles? Ich war jetzt auf einer Konferenz, die haben Kopferkennung gemacht von oben, also die Frisur im Prinzip. Das hat auch funktioniert, wie gut, darüber lässt sich streiten. Und eine Sache, die jetzt groß im Kommen ist, ist auch die Ohrerkennung. Sowohl also durch irgendwie eine gewisse Erfassung zum Beispiel über Musik, wie wir eben schon gesagt haben, aber auch in der Kriminalistik ist die Ohrerkennung sehr beliebt, weil die ganzen Einbrecher, bevor sie eben in eine Wohnung einbrechen, erstmal ihr Ohr an die Tür drücken und dann einen Ohrabdruck hinterlassen. Und die Form des Ohrs ist eben auch schon sehr eindeutig, also nicht 100%, aber eben so, dass man wieder eine ganze Menge Täter ausschließen könnte. Es gibt Verfahren, die basieren auf Gang, also auf dem Art, wie man läuft. Das ist natürlich auch ein bisschen komplexer zu erfassen. Also muss man auch irgendwie mit verschiedenen Kameras arbeiten und das Ganze irgendwie gut aufpassen. Aber wie gesagt, im Prinzip gibt es da jetzt noch keine Einschränkungen, was man nutzen kann, sondern ganz im Gegenteil, es gibt immer mal wieder neue Verfahren, die wieder eine neue Idee verfolgen, die manchmal auch sehr erfolgversprechend ist.
Wie sieht es denn aus? Gibt es da irgendwie eine Liste, was wird öfter eingesetzt, was ist sicherer oder?
Gut, Biometrie ist eine Basistechnologie, das heißt, es ist genauso wie das Passwort, das kann ich halt in vielen, vielen, vielen verschiedenen Anwendungen einsetzen. Das kann ich an meinem Heimcomputer einsetzen, aber auch bei einem Rechenzentrum. Ich kann es an einem Handy dran machen, ich kann es im Flughafen irgendwo hinstellen. Das heißt, sicher ist eben immer eine Frage von dem, was ich erreichen will. Bildersammlung zu Hause, wo ich nicht will, dass irgendjemand anders drankommt, da reicht vielleicht schon einfach ein normaler Fingerabdruckleser aus, der eben noch keine Lebenderkennung hat, also noch nicht detektiert, ob ich da jetzt mit einem Gummifinger dran rumspiele, während eben für ein Raketendepot der Bundeswehr, da würde man vielleicht sagen, na, das ist nicht unbedingt das Einzige, was man einsetzen sollte. Insofern ist eben Sicherheit immer eine Frage von dem, wie man es machen will. Oft kann man auch einfach, wenn man nicht genau weiß, kann man auch oft die Formel einfach hernehmen, wenn man nicht weiß, was gut ist, nimmt man das, was teuer ist. Also im Allgemeinen kann man halt auch nicht erwarten, dass ein Sensor, der irgendwie 20, 30 Euro kostet, also jetzt irgendwelche hochtrabenden Blutsauerstoffmessungen oder sonst irgendetwas durchführt, sondern da muss man eben auch gucken, was will man eigentlich erreichen.
Das heißt, es hängt auch ein bisschen davon ab, was man schützen will oder wie?
Genau, also im Prinzip ist es ja so, wie definiert man Sicherheit? Also wann ist ein System sicher? Und also meine persönliche Definition, das kann jeder anders sehen, ist eben so, dass ein System dann sicher ist, wenn der Aufwand, den ein Angreifer betreiben muss, den zu erwartenden Ertrag eben übersteigt. Das heißt, wenn ich ein Safe habe, da liegen 100 Euro drin und der muss irgendwie für 120 Euro Aufwand treiben, dann wird er den Safe einfach nicht knacken, dann ist der Safe sicher. Genauso ist eben bei der Biometrie, wenn eben irgendwo ein zu erwartender Ertrag da ist, der hoch ist, dann muss man eben auch viel Aufwand betreiben von der Schutzseite, also auch von der biometrischen Seite. Während umgekehrt, wenn es eben wirklich nur um Handy geht, um an, was ich, ein paar Telefonnummern oder mal zu telefonieren, da reicht dann halt eben auch ein niedrigeres Sicherheitslevel aus. Schwierig wird es eben dann in Bereichen, wo sich das nicht so gut messen lässt. Also wenn man zum Beispiel jetzt an Grenzkontrollen denkt, da ist es eben schwierig zu messen, wann ist das eine Grenzkontrolle sicher. Also kann ich da Biometrie einsetzen und was für eine Biometrie kann ich da einsetzen, um zu sagen, die ist sicher. Andererseits muss man auch immer realistisch bleiben und sagen, was für eine Sicherheit haben wir denn momentan? Also wenn da ein Grenzbeamter sitzt, der eben da, was ich, 6 Stunden sich dauernd nur Gesichter anguckt, dann ermüdet er eben und der macht auch Fehler, auch selbst wenn er gerade frisch ist. Und dasselbe sollte man dann vielleicht auch den entsprechenden biometrischen Verfahren erstmal zugestehen, finde ich.
Wie sieht es denn aus mit Fälschungen? Sind die möglich oder wie könnten die passieren?
Grundsätzlich ist natürlich möglich, so Systeme zu täuschen. Der Starbuck, den wir immer noch heftig suchen, der hat da auch ein Verfahren veröffentlicht, ist im Netz verfügbar, einfach mal nach googeln. Also zum Beispiel bei Fingern kann man es eben so machen, das ist ja das, was bei den Fingern erfasst wird, ist dieses Papillarlinienmuster, ist der Fachbegriff, diese Hautleisten, diese Hautlinien, die auf dem Finger drauf sind, die werden eben erfasst, meistens eben, indem man es auf irgendeine Fläche auflegt und dann eben die Fläche dann eben in irgendeiner Form das misst. Und das kann man natürlich auch fälschen. Also der einfachste Angriff ist einfach, dass ich das zum Beispiel in irgendeine Abformmasse reindrücke, ob das jetzt vom Zahnarzt ist oder Ton oder irgendein Gummi oder irgendwas, ist ja egal. Dann habe ich im Prinzip ein Negativ und dasselbe kann ich ja mit irgendeinem Material wieder ausgießen. Das kann auch wieder vom Zahnarzt sein. Oder eben, es gibt auch so Silikonkautschuk in jedem Bastelladen oder Holzleim oder Latex oder was auch immer. Und dann habe ich im Prinzip einmal negativ und dann wieder ein positiv, also dann habe ich einen Gummifinger. Und den Gummifinger kann ich eben auf den Sensor auch auflegen. Und je nachdem, ob ich das richtige Material genommen habe, gibt es auch einen super Fingerabdruck und der Sensor hat überhaupt keine Chance rauszufinden, ob sich das jetzt um einen echten Finger handelt oder um einen Gummifinger. Und dann wird er natürlich die Person reinlassen, weil er sagt, oh, das Fingermuster kenne ich und das ist super rübergekommen, tolles Bild. Also ist sogar so, wenn man das nachbearbeitet, zum Beispiel in Photoshop oder so, kann man erreichen, dass der Gummifinger bessere Erkennungsraten erreicht als der tatsächliche echte Finger. Bei anderen Verfahren, zum Beispiel der Gesichtserkennung, ist auch klar, wenn ich da einfach eine Webcam hinstelle und die macht irgendwelche Aufnahmen und ich halte ein Bild vor die Webcam, woher will die Webcam wissen, dass das jetzt ein Bild ist? Dann wird die auch die Tür aufmachen und oder den Rechnerzugang gewähren oder was auch immer. Da muss man also sehen, dass man eben irgendwelche entsprechenden Gegenmaßnahmen macht. Dasselbe gilt für die Stimmerkennung, da kann ich mit einer Aufnahme rangehen und so weiter und so fort. Bei der Unterschriftenerkennung gibt es zum Beispiel Roboter, da kann ich also irgendwie den Stift einspannen und versuchen, den irgendwie so zu trainieren, dass er eben genauso schreibt, wie ich schreibe, wobei das eben natürlich zum Beispiel schon wieder aufwendiger ist, weil es gibt Stifte, die messen also dann auch die Neigung des Stiftes, also wenn ich ihn einfach gerade einspanne, dann funktioniert es nicht. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man dann sagt, aha, das ist vielleicht auch unsicher, weil es einen Roboter gibt, aber es ist eben eine andere Klasse von Angriffen, als es bei der Fingerprinterkennung dann wäre.
Okay, du hattest vorhin angesprochen, es wird das Venenmuster ausgelesen. Wie? Ich kann mir darunter jetzt so ein bisschen wenig vorstellen. Also wenn ich meine Hand mal angucke, sehe ich, okay, ich sehe was, ja, aber
gut, wie funktioniert das? Also das ist ja so, man muss ja nicht unbedingt das sehen, sondern man kann es im Prinzip auch erfassen, ohne dass man es sieht. Also die einfachste Methode wäre eben einfach eine thermische Erkennung, weil natürlich die Adern wärmer sind als die umgebende Haut oder Knochen oder was da sonst so drin rumschwimmt. Meines Wissens wird eine Infrarotkamera eingesetzt, also eine Kamera mit einem Infrarotfilter davor, um das eben zu erfassen. Das genaue Verfahren ist natürlich wieder mal Geheimnis, weil das, wenn man das eben publiziert, dann gibt es irgendeinen Chinesen, der das nachbaut. Entschuldigung, oder irgendjemand anders, das muss kein Chinese sein. Insofern ist es eben, es ist irgendeine Erfassungstechnik, von der ich auch nicht genau weiß, wie sie funktioniert. Ist aber im Prinzip so ein Gerät, wo man die Hand reinhält und dann eben so ein bisschen nach oben drückt. Das wird noch mit so einer Schürze abgeschirmt, dass halt kein Streulicht reinkommt und dann wird eine Aufnahme davon gemacht. Und und dann intern wird halt wieder irgendwelches grafisches Voodoo gemacht, irgendwelche Binarisierungen und Rauschreduktionen und so weiter. Dann kommt eben nachher, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Autobahnkarte, ne? Also so Verzweigungen und so ein paar Linien. Und wie die eben liegen, das ist das eben dann das eindeutige Merkmal.
Okay. Gut, ich denke, wir spielen jetzt mal wieder ein bisschen Musik und danach geht's wieder weiter. wir hatten vorhin gesprochen über biometrische Merkmale und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, welche Datenschutzprobleme es bei Biometrie gibt.
Ja gut, also es ist natürlich so, dadurch, dass ich die Person eben auch eindeutig wiedererkennen kann, gilt ein biometrisches Merkmal natürlich auch als persönliches Merkmal im Sinne des Datenschutzes. Das heißt, wenn ich das in irgendeiner Form verarbeite als Firma, also sprich speichere oder verwende, dann gelten halt die ganzen Rattenschwanz an datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Das heißt, ich muss die Person darüber informieren, was ich speichere, wozu ich speichere, wofür ich es verwende und so weiter und so fort. Ich darf es auch nicht weitergeben oder in irgendeiner Form behalten, sondern ich muss es eben auch wieder löschen, wenn ich es nicht mehr brauche und so weiter. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu zum Beispiel einem Passwort. Ein Passwort ist was total Unpersönliches. Ich kann dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ein Passwort XG groß H5 ist, kann ich nicht rausfinden, was für eine Person das ist. Während ich mit dem Fingerabdruck natürlich relativ schnell rausfinden kann, zu welcher Person oder zu welcher Identität eben der gehört, wenn ich die entsprechenden Maßnahmen ergreife. Der zweite datenschutzrechtliche Punkt ist eben sozusagen das Stichwort überschüssige Informationen. Wenn jemand ein Passwort eintippt oder einen Schlüssel umdreht oder eine Karte irgendwo durchzieht, dann kann ich eben nur das lesen, was auf der Karte ist, oder ich kann nur den Schlüssel abtasten oder das Passwort vergleichen, während bei einem biometrischen Merkmal kann ich, wenn ich will, auch mehr Informationen rausholen. Also denken wir mal ans Auge, da kann ich eben rausfinden, wie oft blinzelt der, ist die Pupille geweitet, ist er vielleicht ein gerötetes Auge und so weiter und so fort. Und das Ganze fällt dann unter das Stichwort überschüssige Informationen. So nennen es die Datenschützer. Das heißt, ich kann im Prinzip Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand oder die Müdigkeit, auch wenn es nicht so hundertprozentig eindeutig ist. Also ich kann halt jetzt nicht sagen, geweitete Pupille bedeutet 7 Gramm Haschisch oder was auch immer. Oder 5 Bier. Aber gerade dieser Lidschlagreflex wird zum Beispiel auch im verschiedenen LKW-Studien schon dazu verwendet, um rauszufinden, wie müde eine Person ist. Und diese Informationen darf ich eigentlich natürlich nicht erheben, datenschutzrechtlich, wenn ich das eben nicht vorher der Person sage und auch dafür es keinen Grund gibt. Ich kann nicht einfach so irgendwelche Informationen erheben. Tatsache ist aber, es geht. Und das hält es halt erstmal keinen davon ab, es tatsächlich auch zu tun. Und wenn ich das eben nicht weiß, kann ich auch nicht dagegen vorgehen.
Gut, wie sieht es denn aus, wenn jetzt wirklich das vorliegt, dass jemand gerötete Augen hat oder was auch immer, wirkt es sich auf die Erkennung aus?
Also generell erstmal nicht. Also wenn man nicht gerade anfängt, irgendwie Blödsinn zu machen, sollte halt eine leichte Veränderung von dem Merkmal überhaupt nichts machen. Also wie gesagt, beim Auge hatten wir jetzt gesagt, die Iris, also die Regenbogenhaut, der farbige Teil vom Auge ist das, was interessant ist. Wenn das natürlich in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, dann wirkt sich auch auf die Erkennungsleistung aus, aber das ist im Normalfall eben nicht der Fall. Auch beim Gesicht ist es eben so, wenn ich da halt mal, aufgedunsen oder sonst irgendwie ein bisschen verändert bin, sollte das keinen Einfluss haben. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwann mal blaues Auge habe oder mir ein Bart habe wachsen lassen, dann kann es irgendwann auch tatsächlich zu schlechterer Erkennungsleistung kommen. Also eine häufige Frage ist eben auch, wie sieht es aus, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und bin braun gebrannt? Ja, das ist schön, also ich wünsche jedem einen schönen Urlaub, aber die Verfahren arbeiten fast alle schwarz-weiß, also die lassen sich durch so ein bisschen Braunbrennen da nicht beeindrucken. Beim Fingerabdruck ist es natürlich so, wenn ich mich irgendwie geschnitten habe oder irgendwie verbrannt habe, dann kann es natürlich sein, dass es eben nicht mehr gut funktioniert. Dann sollte man vielleicht auch erstmal davon Abstand nehmen, irgendwie damit mit einem verletzten Finger irgendwo dran rumzufingern, sondern dann sollte man halt gucken, dass man irgendwas anderes benutzt.
Ja, aber wie sieht das denn aus? Angenommen, mir passiert das tatsächlich, ich muss irgendwo hin und habe mich am Tag zuvor einen Finger geschnitten und kann jetzt meine Arbeit nicht machen.
Ja gut, das ist natürlich ein Problem, das ist ganz klar. Es gibt auch Personen, die bestimmte Verfahren überhaupt gar nicht von vornherein nicht nutzen können, weil sie entweder zu wenig Merkmale besitzen. Also beim Finger ist es halt so, dass die Linien selber sind eigentlich nur ein Anhaltspunkt, sondern das Interessante beim Fingerabdruck sind eigentlich die Minutien, also sprich die Verzweigungen und die Linienenden. Also wenn man sich das ganz genau mal anguckt mit einer Lupe oder man googelt mal im Netz nach schönen Bildern, dann sieht man eben, dass die Linien eben nicht einfach so wie so ein Kamm langgezogen sind, sondern dass sie sich eben auch an bestimmten Stellen zusammenschließen oder eben auch enden. Und diese Punkte sind eben das, was eigentlich erfasst wird. Und es gibt tatsächlich Personen, die haben davon so wenige, die haben also so ein einheitliches Muster, dass es nicht benutzt werden kann. Und für so Personen muss ich sowieso in irgendeiner Form ein Alternativangebot haben. Also sprich, für die muss ich dann doch eine Karte oder einen Schlüssel oder ein Passwort oder irgendetwas anbieten, damit die eben auch durch die Tür kommen oder irgendwo rein. Und natürlich können diese Fallback-Lösungen können natürlich auch die Leute benutzen, die sich in irgendeiner Form verletzt haben oder in irgendeiner Form das eben nicht mehr nutzbar ist. Wobei ich immer sage, wie viele Leute kennt man, die einen Schlüssel verloren haben oder ein Passwort vergessen und wie viele Leute, die sich also einen Finger verloren oder den Kopf oder sich, also auch wenn man es schneiden tut, man sich einfach nicht so häufig, wie man mal irgendwas vergisst, ja.
Ja, ist klar. Okay, noch ein Stichwort, was ich jetzt hier auf meinem Zettel habe, sind Ausweisdokumente. Wo wird Biometrie da eingesetzt und in welcher Form?
Ja, also jeder kennt die tollen Ideen von unserem Bundesinnenminister. Das wird also in Deutschland per Definition wird November wird das Biometrie, naja, also eigentlich nicht Biometrie, sondern einfach nur ein Gesichtsbild in unserem Reisepass geben. Das Ganze fußt auf einem Entschluss von dem EU-Parlament, die beschlossen haben, dass ab Juli 2006 müssen alle europäischen, also alle EU Reisepässe ein digitales gespeichertes Gesichtsbild enthalten. Das heißt, da ist so ein Chip drin, ein RFID-Chip, ein Funkchip, wo das Bild drauf gespeichert ist, in geschützter Form. Also man kann es nicht einfach so auslesen, aber natürlich können die Grenzbehörden das auslesen und damit kann man auch Biometrie machen. Man muss es nicht, das Bild ist aber erstmal drin und damit hat man die Möglichkeit. Wie gesagt, der EU-Beschluss sagt ab Juli 2006 das Gesichtsbild und ab, ich glaube, Januar oder März 2007 auch zwei Fingerabdrücke. Nun sind wir natürlich der fortschrittliche Staat in Europa, deswegen machen wir das schon ein halbes Jahr vorher. Das heißt, ab November werden eben die ersten Pässe ausgegeben, die da so RFID-Chips enthalten, wo das Gesichtsbild auch drauf ist. Das Ganze, wie gesagt, ist von der EU beschlossen, aber in Deutschland sind wir einfach nur noch einen Tick schneller. Der Personalausweis wird erstmal biometriefrei bleiben, wobei das vermutlich auch nur eine Frage der Zeit ist, bis man eben hier auch in irgendeiner Form die Biometrie drin speichert. Wobei man sagen muss, sowohl sind eigentlich schon Biometrie drin, weil es ist schon ein Gesichtsbild drin und die Unterschrift ist schon drauf. Ich glaube, die Augenfarbe und die Körpergröße sind auch drin. Wir hatten schon gesagt, Augenfarbe und Körpergröße sind jetzt nicht so eindeutig, dass man da mit Personen wiedererkennen kann. Das Gesichtsbild wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wurde untersucht, ob eben dieses eingedruckte Gesichtsbild ausreicht, um biometrische Erkennung damit zu machen. Und das ist durchgefallen, wollen wir mal sagen. Wenn man sich das genau anguckt, sieht man halt auch, dass es einfach zu schlecht, weil da halt irgendwelche Sicherheitsmerkmale und irgendwas oben drüber liegen. Deswegen wurde eben beschlossen, das digital einzuspeichern. Aber nur weil man es digital einspeichert, heißt noch lange nicht, dass wir also ab sofort überall biometrisch erkannt werden. Das wird vermutlich noch ein Momentchen dauern.
Okay, gibt's da, oder erinnere ich mich an eine Diskussion mit Biometrie in den Ausweisdokumenten für die USA. Kannst du mir dazu auch noch was erzählen?
Ja, also das ist so, die USA ist da eben sehr aktiv. Also die möchten halt natürlich möglichst viel Biometrie in irgendwelchen Ausweisdokumenten haben. Allerdings nicht in den eigenen, sondern in den von allen anderen Leuten. Weil natürlich, das soll halt irgendwie da die Terrorabwehr verbessern. Deswegen wurde eben von der USA vorgeschrieben, die haben irgendwann mal beschlossen, ab Oktober 2004 müssen alle Staaten, die im Visa-Waiver-Programm sind, Biometrie im Ausweis haben. Also ein digital gespeichertes biometrisches Merkmal. Das Visa-Waiver-Programm bedeutet, dass man in die USA einreisen kann, wenn man Tourist ist, bis zu 90 Tagen, ohne ein Visum. Das sind einfach die Staaten, denen sie sozusagen ein bisschen mehr vertrauen als dem Rest der Welt. Und das ist einfach ein Riesenaufwand, wenn man für jeden deutschen Touristen dann ein Visum ausstellen würde. Deswegen sagen die, okay, ihr dürft da eben einreisen. Und da wurde eben gesagt, das dürft ihr aber nur, wenn ihr ab Oktober 2004 Biometrie im Ausweis habt. Ansonsten fallt ihr aus diesem Programm raus und dann müssen alle Deutschen, egal weshalb, wieder Visa beantragen. Dann haben sie gemerkt, das schafft keiner von diesen Staaten. Das wären also 26 Stück, da wären also alle rausgefallen. Deswegen haben sie die Frist bis Oktober 2005 verlängert. Nachdem also jetzt immer noch keiner biometrische Merkmale im Ausweis hat, haben sie die Frist jetzt auf 2006 verlängert. Also ab Oktober 2006 fliegen die Staaten, die keine Biometrie im Ausweis haben, da raus. Das ist also natürlich auch die Motivation gewesen, also jetzt von EU-Seite und von deutscher Seite eben auch dieses Gesichtsbild aufzunehmen, um das zu erfüllen. Aber das ist also eine Motivation. Darüber hinaus gibt es von der USA das sogenannte US-Visit-Programm, was nichts anderes bedeutet, dass wenn man einreist, muss man seine beiden Fingerabdrücke, also von den beiden Zeigefinger die Fingerabdrücke und ein Gesichtsbild abgeben. Also wenn man an der Immigration Control steht, dann gibt man da seinen Pass hin, dann guckt man in die Kamera und dann ist da so ein Fingerabdruckleser, muss man nacheinander seine Fingerabdrücke abgeben und dann darf man einreisen. Davon ausgenommen sind nur Leute, die ein Visum haben, beziehungsweise natürlich amerikanische Staatsbürger. Was mit den Daten passiert, das weiß ich auch nicht. Also da kann man, muss man halt davon ausgehen, das sind keine deutschen Datenschutzgesetze, sondern die werden die halt auch speichern und für Tests oder sonst irgendwas verwenden.
Ich will das jetzt nochmal festhalten, dass Ausländer, sag ich mal, die in die USA einreisen müssen, Biometrie in Ausweisdokumenten haben, in den USA-Dokumenten oder in den Dokumenten der US-Bürger wird es aber nicht eingesetzt. Ist das richtig?
Das ist eigentlich noch eine lustigere Anekdote, und zwar wie der erste Entwurf von diesem Gesetz, der das beschlossen hat, stand drin, diese Visa-Waiver-Staaten müssen eine mindestens genauso gute Sicherung ihrer Personaldokumente haben wie die USA selber. Und da war eben der Plan, das auch bei USA Biometrie einzuführen, und damit gilt es halt natürlich auch für alle anderen, weil eben dieser Gleichheitsgrundsatz erfüllt sein muss. Dann haben die Amerikaner gemerkt, naja, wir brauchen dafür irgendwie viel zu lange und wir schaffen das gar nicht. Dann haben sie eben diesen Gleichheitsgrundsatz fallen lassen und haben das für die anderen vorgeschrieben. Sie selber planen es natürlich auch, aber naja, das, wie das immer so ist, wie bei uns auch, das dauert halt länger, als man es gedacht hat. Und deswegen ist es im Prinzip richtig, dass momentan für die Einreise von US-Ausländern sozusagen schärfere Bestimmungen gelten als für die US-Amerikaner selber.
Ja, das finde ich doch aber ein bisschen befremdlich. Also gerade wenn ich daran denke, USA gelten ja doch so ein bisschen als noch...
Gut, aber in den USA gibt es eben auch wenn die keine so starken Datenschutzgesetze haben wie wir, gibt es eben doch auch verschiedene Gruppen, die da für die Data Privacy einstehen. Und bei denen gilt ja immer noch Freedom und was ich was alles. Also im Prinzip, es gibt ganze Staaten, die haben überhaupt gar keine Personalausweise, sondern das kennt man ja auch aus Filmen, die identifizieren sich über ihren Führerschein. Also wenn man kein Führerschein ist, kann man sich immer schlecht ausweisen. Aha. Als Amerikaner. Und deswegen ist es also da ein bisschen schwierig, weil es eben nicht nur darum geht, Dokumente, also Biometrie in Dokumente einzuführen, sondern komplette Dokumente einzuführen, die es jetzt momentan noch gar nicht gibt.
Sehr komisch.
Ja, es ist halt ein bisschen anders als bei uns.
Okay, ich denke, wir spielen jetzt mal wieder ein bisschen Musik.
There are those who spend the night under bridges, over by the river, down in the park, through the winter. But there's a house that I know.
So, nach wie vor wird Starbuck gesucht, ein junger Mann mit dunklen Haaren, eventuell ein Berliner Akzent, und er sollte uns eigentlich jetzt in der vergangenen Dreiviertelstunde auch schon Fragen und Antworten oder Antworten zum Thema Biometrie liefern, und falls ihn jemand gesehen hat, möge ihn doch bitte zum Stolpenplatz 12 bringen, zu Radio Darmstadt. Dankeschön!
every sky of blue. Thank you, I should be every hour truly thanking you.
I only recognize two tunes, Silent Night and God Save the Queen. And I only know which is which, because one of them everybody stands up for.
For over half a million young people every weekend, a good night out means breaking the law. Breaking the law. Breaking the law. Breaking the law. Breaking the law.
Weiter geht's mit der Sendung über Biometrie und jetzt wird uns der Ehrlich erzählen, was ihr bei euch im Labor so alles habt.
Ja, wir haben da so ein Demonstrationslabor, das heißt, wenn interessierte Leute vorbeikommen, dann können wir da zeigen, was wir so an Biometrie-Technologie haben oder was es so auf dem Markt gibt von verschiedenen Herstellern. Und wir haben, glaube ich, alles, worüber wir geredet haben, mal den Ohrabdruck haben wir nicht, weil der wahrscheinlich auch erst noch in der Entwicklung ist, aber wir haben halt eine Iriserkennung am Eingang. Das heißt, jeden Morgen, wenn ich da zur Arbeit gehe, stelle ich mir erstmal vor dieses Iriserkennungsgerät und schaue da rein und dann summt die Tür und öffnet mir die Tür.
Sonst darfst du gar nicht rein?
Ja, das hat manchmal auch den Nachteil, gerade wenn Stromausfall war oder so, dann blinkt dieses Gerät nur wild vor sich hin und dann ist die Tür halt noch nicht offen und ich habe halt keinen Schlüssel zu der Tür, der Henning hat einen Schlüssel zu der Tür und dann muss ich halt hoffen, dass der Henning auch schon da ist, was manchmal nicht der Fall ist. Nein, dann muss ich halt hoffen, dass jemand da ist, der einen Schlüssel hat und mir die Tür aufschließt und dann kann ich den Rechner wieder hochfahren und dann funktioniert das leider auch wieder. Aber ja, das hat natürlich auch seine Drawbacks, dass da irgendwie Technologie verbaut ist. Das heißt, man muss dann natürlich immer ein Fallback haben, das heißt, da muss noch irgendwie ein Schloss in der Tür sein, sonst hätten wir da überhaupt ein Problem, wieder reinzukommen. Dann haben wir verschiedene 2D-Gesichtserkennungssysteme, ja, von verschiedenen Herstellern, so ein 19-Zoll-Rack, ganz nett, was wohl auch eigentlich in Casinos eingesetzt wird. Das haben wir, glaube ich, vorhin bei den Anwendungen auch vergessen, wo Biometrie so eingesetzt wird. Das wird ja wohl genutzt, um ja, Spieler zu erkennen oder halt auch VIPs. Das heißt, man sieht, okay, da kommt der bekannte Spieler und ja, wir sind irgendwie gesetzlich verpflichtet, den rauszuschmeißen, weil ja, der darf halt nicht spielen. Oder halt, da kommt der wichtige Mensch und den muss der Chef persönlich begrüßen, weil er hier immer viel Geld verspielt. Ist eine ganz nette Sache. Also es sieht auch relativ professionell aus, dieses Ding. Und es macht eine Menge Lärm, weil es halt so ein 19-Zoll-Rack ist. Ja, die Handgeometrie, also die Handvenengeometrieerkennung haben wir. Das ist auch so ein Ding, was man eigentlich an eine Tür montieren könnte. Das heißt, wenn wir noch eine Tür hätten, könnten wir damit eine andere Tür aufmachen. Im Moment haben wir auch noch mehrere 3D-Gesichtserkennungssysteme. Eins davon, was wir selber entwickeln. Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist auch noch nicht erzählt worden. Das funktioniert mit strukturiertem Licht. Das heißt, man kann das ja auf verschiedene Methoden machen. Das heißt, entweder man macht da halt zwei Kameras rein und dann hat man diese typischen, naja, was man halt so kennt, auch 3D-Fotos. Ja? Wenn man die nebeneinander montiert, kann man ja 3D-Bilder machen. Oder man wirft einfach Licht auf das Gesicht und schaut, wie sich das bricht und berechnet dann daraus die 3D-Geschichten. Also auch eine ganz spannende Sache. Ja, Unterschriftenerkennung haben wir. Jede Menge Fingerbildsensoren, weil das halt auch irgendwie das günstigste ist, was man so an biometrischen Sensoren kaufen kann. Habe ich was vergessen?
Kleine Iris-Kamera.
Ha? Ja, und noch eine kleine Iris-Kamera, aber ja, die funktioniert meistens nicht.
Vielleicht.
Ah ja, Sprecherkennung haben wir noch. Ja, das heißt, wir haben ein Telefon, das haben wir jetzt leider auch nicht angeschaltet. Das hätten wir eigentlich mal auch live demonstrieren können. Das heißt, man kann dann eine Nummer anrufen, die ist bei uns halt intern nur geschaltet im Moment. Und kann dann da als Sprecher erkannt werden. Das heißt, man muss dann, das System gibt einem dann Zahlen vor, sagt, bitte wiederholen Sie 5379 und dann sagt man 5379 und ja, meistens sagt es dann auch, ja, wir haben Sie erkannt und wenn das jetzt ein richtiges System wäre, könnten Sie jetzt Ihre Kontoinformationen abfragen oder das Passwort resetten lassen und so. Also.
Gut, kannst du nochmal sagen, welches Institut das ist?
Das ist das Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung. Wir haben ja drei Fraunhofer hier in der Stadt und ja, das ist das IGD halt.
Für grafische Datenverarbeitung, was? Und ihr macht aber Biometrie, das heißt, ihr kümmert euch da um die um diese grafischen Systeme oder wie sieht das aus, Henning?
Ja, also der Institutsname ist natürlich eine Sache. Was wir tatsächlich machen, lässt sich natürlich nicht in fünf Worten zusammenfassen. Also das Institut hat 120 Mitarbeiter und 9 Abteilungen, also da passiert alles Mögliche. Wir sind jetzt die Abteilung Sicherheitstechnologie, haben also klassisch angefangen mit so Watermarking-Technologien, also wie man Informationen eben in Bildern versteckt, ohne dass man sie eben wahrnehmen kann, aber dass man sie eben auch trotzdem wieder detektieren kann. Also das heißt jetzt nicht zwangsweise, dass wir da nur grafische Datenverarbeitung machen, sondern wir machen auch viele andere Sachen. Und was die Biometrie eben angeht, das ist ja im engen Sinne auch eine grafische Datenverarbeitung, wobei wir eben jetzt erst vor kurzem angefangen haben, selber zu entwickeln, weil vorher haben wir eben gesagt, das gibt's schon, das gibt's auf dem Markt, da gibt's keine Notwendigkeit, noch was zu forschen. Aber wir hatten ja schon über diese Unsicherheit durch Angriffe, hatten wir uns ja schon unterhalten, also ein 2D-Gesichtserkennungssystem hat halt Schwierigkeiten, ein Foto zu erkennen. Und da wir im Haus sehr viel mit 3D machen, ist auch dieses Erfassungsverfahren mit diesen Lichtstreifen, ist auch eine Entwicklung bei uns aus dem Haus. Und da haben wir gesagt, das ist doch super, wir haben irgendwie diese 3D-Erfahrung haben wir schon und man könnte doch eigentlich mal probieren, Gesichter dreidimensional zu erfassen und zu erkennen. Unter anderem eben, um die Überwindungssicherheit zu verbessern, weil halt ein Bild zu machen und auszudrucken, vor die Kamera zu halten, ist was anderes, als halt, wenn ich da anfangen muss, irgendwelche Abformungen vom Gesicht und so weiter. Und es muss auch relativ exakt sein, darf nicht einfach nur so dahingehudelt sein, so ungefähr. Und deswegen haben wir dann eben angefangen, auch ein eigenes System zu entwickeln. Und dieses 3D-Gesichtserkennungssystem, wie gesagt, steht bei uns im Labor und funktioniert eigentlich auch tadellos.
Okay, ihr habt jetzt bestimmt im Hintergrund schon die Glocken gehört. Das heißt, wir haben es jetzt 12:01. Eigentlich hätte ich jetzt gerne mit dem Thema RFID weitergemacht. Wir haben jetzt aber hier auf der Liste auch noch ein paar Sachen über Biometrie, worüber wir sprechen können. Und da ja Starbuck und der Axel vom Fürbot immer noch nicht aufgetaucht sind, wer sie gesehen hat, darf sie immer noch zum Stammplatz 12 schicken, machen wir jetzt erstmal mit Biometrie weiter. Und zwar mit dem Thema Gefahr für Leib und Leben. Henning, du weißt dazu was.
Ja, also es ist eigentlich eine halbwegs lustige, aber dann halt auch sehr bestürzende Anekdote. Und zwar ist einem malaysischen Geschäftsmann das passiert. Der hat also einen Mercedes gefahren, der mit Fingerabdruck geschützt war. Also man konnte den nur losfahren, wenn man den Finger aufgelegt hat. Und die Diebe wollten den Mercedes halt trotzdem haben und wollten den auch fahren. Und haben es halt nicht nur den Mercedes, sondern auch den Finger mitgenommen. Das ist natürlich eine Gefahr, die bei der Biometrie existiert, die man beim Passwort oder beim Schlüssel nicht hat. Also ein Passwort kann ich einfach sagen und dann lassen die mich in Ruhe. Oder eine PIN oder auch einen Schlüssel kann ich denen einfach in die Hand drücken oder eine Karte oder was auch immer. Dann ist mein Leib und Leben nicht mehr bedroht bei der Biometrie, selbst wenn ich es will. Selbst wenn ich sage, hier, nehmt meine Biometrie und lasst mich nur in Ruhe, das geht eben nicht. Weil ich kann denen eben nicht meinen Finger einfach so abschrauben, sondern dann nehmen die den halt wirklich den Finger mit. Wobei das eben eigentlich nur eine virtuelle Gefahr ist, weil wer sich da ein bisschen mit auskennt, weiß, dass so ein Finger, wenn er eben nicht durchblutet und am Körper dran ist, dass den irgendwie vom Körper, von einem lebenden System trennt, dann ist es nur eine sehr kurze Frist nutzbar. Das hilft mir natürlich trotzdem nichts, wenn der Angreifer das nicht weiß und mir meinen Finger mitgenommen hat. Und dann hat er mitgenommen und obendrein habe ich auch noch das Gefühl, er hätte es gar nicht machen brauchen, weil es nichts gebracht hätte. Insofern ist es natürlich schon so, dass also mit der Biometrie ein gewisses Risiko auch für Leib und Leben verbunden ist, wenn ich damit eben etwas, einen Gegenstand schütze, möchte ich mal sagen. Ja? Also bei einem Zugang oder so, da kann ich halt sagen, okay, ich mache euch die Tür auf und dann bin ich aus dem Schneider oder ich mache euch den Safe auf oder was auch immer. Aber wenn es halt wirklich mit einem Gegenstand verbunden ist, der irgendwie gestohlen und mitgenommen werden kann, dann ist ja schon in gewissem Grade, gerade bei unwissenden Tätern, eine Gefahr für Leib und, also naja gut, also fürs Leben nicht, aber für den Leib oder für Teile des Leibes sozusagen gegeben.
Ja, da möchte ich jetzt aber mal nachfragen, wie das genau hergegangen ist. Haben die denn irgendwo aufgesucht und ihnen dann einfach mal so bei Bewusstsein den Finger abgeschnitten oder haben sie ihn nachts überfallen oder das interessiert mich jetzt doch.
Also die Details weiß ich auch nicht, weil ich war nicht dabei. Zumindest gebe ich das hier nicht zu. Also das ist halt auch nur eine Pressemitteilung, die ich gelesen habe, aber ich nehme halt an, dass die mit einem schönen scharfen Messer eben dann den Finger abgeschnitten haben und das wird schon in irgendeiner dunklen Gegend irgendwo gewesen sein, das werden sie nicht auf einem belebten Platz gemacht haben. Ging jedenfalls durch die Presse und zeigt halt ganz deutlich, dass es passieren kann, also dass die Tatsache, dass es eben nicht großen Sinn macht, bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem gemacht wird, ja.
Okay, bevor wir jetzt hier irgendwie inhaltlich ein Loch produzieren, spielen wir wieder ein bisschen Musik.
İstersen dağlardan yeniden oynar oy Sabırsız kalbim bir tek aşkına
Love it and it's so so fly More than we have to survive We tired of them war and strife Now we have to live upright Moving towards the light Time never ever so right Be concerned about your spiritual earnings The light of your life it is burning yeah, yeah.
So, falls noch jemand Fragen zum Thema Biometrie hat, kann er anrufen unter der Nummer 06151 87 00 100. 06151 87 00 100.
Darmstadt. Radar.
Ran to the bus stop, it's never a- baby, do I scare you? Am I talking too freely? I got no perspective on the things that you lack. Baby, I don't care, just lie on your back. Baby, I'm crazy, but lady, I'm lazy. Amazing. Baby, I'm faded, my mind's all jaded. Amazing. So superstitious, so there's something you should know. The reason I'm doing you is 'cause your friend said no. I've been suicidal since God alone knows when. So get down on your knees, say our prayers, amen. Baby, I'm crazy. Lady, I'm lazy.
Wir warten immer noch auf den Starbuck.
My mind's all jaded. Give me Texas wisdom, massive systems. Can I pay you in kind? Mother said, son, if you do it too long, you go blind.
Uns langsam die Themen hier ausgehen. Eins haben wir noch, und zwar die Einsatzgebiete. Und der Henning will mir jetzt was dazu erzählen.
Ja, also wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geschwätzt, wo das überall eingesetzt wird, im privaten Bereich sozusagen, über diese Videothek und die verschiedenen Läden. Eine behördliche Installation ist hier am Frankfurter Flughafen, ganz in unserer Nähe. Und zwar heißt die Automatisierte Biometrische Grenzkontrolle, ABG. Und was da passiert, ist im Prinzip, dass halt so eine Bude, wo so ein Grenzbeamter drin sitzt, da haben sie zwei von umgewandelt und da drin hängt ein Iris-Erkennungssystem. In der Abflughalle A, ganz rechts, da wo die First-Class-Leute auch einchecken, da kann man sich registrieren lassen. Da geht man also hin mit seinem Pass und nimmt halt, weiß ich, eine Viertelstunde Zeit mit und dann wird die Iris aufgenommen. Währenddessen wird auch eine In-Pol-Abfrage gemacht, also sozusagen geguckt, ob man Dreck am Stecken hat, weil teilnehmen dürfen natürlich nur Leute, die eine weiße Weste haben. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann wird man in dieses System aufgenommen und kann dann fortan ein- und ausreisen, ohne mit einem Grenzbeamten Kontakt zu haben. Das heißt, man geht zu dieser Autokontrollspur, heißt die. Das ist ein Passleser, da legt man seinen Pass auf, dann geht so eine Tür auf, ganz theatralisch, super, kann ich jedem nur empfehlen, kommt man sich vor wie ein VIP. Und innen drin hängt ein Iris-Erkennungssystem, das prüft eben, ob der Pass, den ich eben aufgelegt habe, mit der Iris, die ich eben jetzt gerade vor die Kamera halte, übereinstimmt. Und wenn es der Fall ist, dann geht eine zweite Tür auf, wo ich dann einfach ausreisen oder einreisen darf. Für den Fall, dass es eben nicht funktioniert, gibt es so eine dritte Ausleitung, wie das so schön heißt. Und dann lande ich eben doch wieder bei dem Grenzbeamten, der dann prüft, was da jetzt eigentlich schiefgegangen ist oder ob da wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist. also wie gesagt, es gibt halt auch immer eine In-Pol-Abfrage. Das heißt, dass es sowohl beim Registrieren als auch dann später bei der Benutzung wird halt immer geguckt, ob irgendwas gegen mich vorliegt. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich das System eben nicht nutzen. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, es gibt inzwischen über 20.000 Benutzer und es gab tatsächlich auch irgendwie 11 Leute, die sich dort haben registrieren lassen, obwohl sie irgendwie nicht ganz reine Weste haben und wohl auch ein, zwei Verhaftungen.
Also das ging? Dass die sich da registrieren
lassen? Nein, die wollten sich registrieren lassen und dann wurde halt festgestellt, oh, die suchen wir ja eigentlich, der gerade vor uns steht, der da freiwillig hingekommen ist, wohlgemerkt. Und die haben sie dann natürlich gleich da behalten. Und also das ist aber ganz spannend, also es ist natürlich schön, also wenn man gerade aus so einem riesen Flieger kommt, irgendwie so Transatlantik 747, 250 Leute, die verteilen sich dann da auf so verschiedene Buden und man selber, weil man ja Economy geflogen ist, kriegt man seinen Koffer als allerletzter und kommt dann dahin und kann also an dieser ganzen Schlange vorbeilaufen, legt da seinen Pass auf, wie also der Superprofi und läuft da durch und ist dann als erster dann da auf einmal wieder in der Freiheit. Das ist ein tolles Gefühl, also hat nichts mit Biometrie zu tun, ist aber trotzdem irgendwie erhebend, finde ich. Also wenn man in den Flughafen reinkommt, in diese Abflughalle, ganz am Anfang, da wo halt immer die ganzen Leute kreuz und quer stehen, weil sie irgendwie geröntgt werden müssen, ganz rechts, also in der Halle A, ganz in der letzten Ecke, da ist so eine Glaspalast, nenne ich es mal, so ein großer Würfel, und da kann man sich registrieren lassen. Das ist aber auch außen dran, steht dann also biometrische Grenzkontrolle, ist so ein Piktogramm mit so einem Grenzbeamten und so einem Auge, kann man eigentlich nicht verfehlen.
Kostet das was?
Nein, das ist kostenfrei. Das Ganze war als Pilotversuch gedacht, also offiziell heißt es immer noch Pilotversuch, wurde aber dann verlängert und läuft also immer noch. Ich benutze es auch immer noch, wenn ich mal fliege. Und jetzt kann man berechtigterweise sagen, ja, warum machen wir da immer da weiter mit Iris? Iris kommt überhaupt nicht in den Pass rein. Das ist vollkommen richtig. Natürlich ist es so, dass also die Iris eigentlich jetzt nicht das Merkmal ist, was in Zukunft genutzt wird. Aber die Biometrie selber ist eigentlich nur ein ganz kleines Mosaikstück in dem ganzen Prozess. Sondern man muss halt eben auch Erfahrungen sammeln. Was mache ich, wenn ich die Leute enrolle, also wenn ich die aufnehme? Wie baue ich so ein Apparat, wo die Leute reingehen? Wie kann ich detektieren, ob zum Beispiel zwei Leute in dieser Schleuse drin sind? Das könnte man ja machen. Einer legt seinen Pass auf, man geht zu zweit rein, einer hält sein Auge davor, zwei Leute reisen ein oder aus. Das darf natürlich nicht passieren. Also man muss irgendwie eine Vereinzelung da irgendwie machen. Das Ganze sollte natürlich trotzdem automatisch funktionieren. Was mache ich, wenn einer jetzt einen Trolley hinter sich herzerrt oder einen großen Rucksack hat? Die darf ich natürlich nicht als Person erkennen und so weiter und so fort. Und das sind halt alles Punkte, die jetzt erarbeitet werden müssen. Und die Biometrie, also ob das jetzt Iris ist oder was anderes, ist eben wie gesagt nur ein Baustein von der ganzen Sache.
Okay, und seid ihr als Institut da irgendwie beteiligt an der Realisierung?
Oder? Nein, also wir wollten, haben uns dafür beworben, aber es wurde dann doch mit einem anderen Partner realisiert. Natürlich sind wir aber natürlich als interessierter Partner, haben wir da auch schon eine Führung gehabt und haben das auch, also das System uns auch schon sehr genau angeguckt, aber wir machen jetzt momentan keine wissenschaftliche Begleitung davon.
Okay, und du hast mir vorhin gesagt, es gibt auch in Sydney noch ein ähnliches System, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. In Sydney ist jetzt, also Australien hat flugtechnisch ein gewisses Problem. Und zwar, es gibt eigentlich kaum Länder, die mit einem kurzen Flug zu erreichen sind. Also wenn man von Australien weg oder hinfliegt, muss man immer über irgendwie ein Meer drüber. Und das heißt, man hat immer eine gewisse Flugzeit. Umgekehrt bedeutet das, wenn die Flieger eben zu irgendwelchen normalen Zeiten in den anderen Ländern losfliegen, kommen die alle fast gleichzeitig in Sydney an. Das heißt, am Flughafen ist also für so 2-3 Stunden die Hölle los, ganz, ganz viele Passagiere und dann ist wieder Schicht im Schacht. Also dann ist halt einfach wieder Totenstille sozusagen. Und das ist natürlich ein Problem, weil man kann jetzt da nicht 20 Grenzbeamte hinsetzen, die da 2 Stunden arbeiten und dann wieder nach Hause gehen. Sondern man kann halt eben dann im Prinzip das nur in diesem Stoßbetrieb auch dann nur mit wenigen Leuten machen. Und deswegen haben die auch beschlossen, wir wollen da Biometrie mitmachen und die benutzen Gesichtserkennung. Und das Ganze nennt sich SmartGate, ist also eine Säule, wo man eben auch mit Gesichtserkennung ein- und ausreisen kann. Die haben zunächst angefangen nur mit Crewmitgliedern von der Qantas, von der australischen Fluglinie und haben das jetzt auf Fleetflieger ausgeweitet und werden es wohl schrittweise auch tatsächlich einführen, weil die damit sehr glücklich sind. Das funktioniert sehr gut, schneller und auch sehr zuverlässig. Und also da sind die auch sehr glücklich mit.
Ja, aber Sydney ist doch nun nicht der einzige Flughafen in Australien.
Ja gut, aber Sydney ist eben jetzt das Pilotprojekt auch. Also es ist natürlich natürlich so, dass man da sehr vorsichtig ist, das jetzt sofort auszubreiten, solange man damit noch nicht längerfristige Erfahrung hat. Also viele Probleme treten eben erst nach einer gewissen Zeit auf und man muss eben auch die ganzen Leute schulen und man hofft halt auch immer, dass die Systeme noch ein bisschen besser zu bedienen und leistungsfähiger werden.
Okay, noch eine abschließende Frage. Wo in Deutschland wird denn an Biometrie geforscht?
Gut, es gibt natürlich jede Menge industrielle Forschung. Also es gibt ja auch eine ganze Menge Biometrieanbieter. Deutschland ist da mit weit vorne dabei. Also was Biometrieunternehmen angeht, sind wir schon mit Weltspitze. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass die auch noch forschen, auch wenn es zum Teil relativ kleine Unternehmen sind. Also nicht so die Big Player, die da richtig viel Geld haben. Da sind auch welche mit dabei, aber also es gibt durchaus auch so 15 bis 20 Mann Unternehmen, die da richtig mit auch in der Weltspitze mitspielen. Zum anderen gibt es natürlich verschiedene Unis, die Unigruppen, die in dem Bereich arbeiten. Und nicht zuletzt natürlich auch das Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung, die da auch Weltspitze natürlich sind.
Okay, gut, wir spielen jetzt mal wieder ein bisschen Musik.
Applause, You've opened doors in and out of their wives, in and out of your smalls. It's not about the hereafter. You want to necessary, you will get your way. It all seems so easy, but so are you. That's what I've heard them say. Makeup that you wear can hide the flaws. Your work in charity for your own cause. You won't be dating a teacher. Necessary, you will get your way. It all seems so easy, but so are you. That's what I've heard them say.
Blame.
da da da da da.
Advocate of freedom, of justice and of peace. Shouldn't we believe in your dream? Glimmering worlds blowing again, and the invisible sun of a fountain. Meanwhile, our thoughts in 91, there is many more. Your brain's peeling off. It's your face that I see. With your odds of deception, you make the world go mad. We are you.
Wir hatten jetzt gerade einen Anrufer, und zwar ist am kleinen Woog unterhalb des großen Woogs ein grüner Wellensittich gesichtet worden. Wer diesen vermisst, kann sich, kann den dort halt finden. Hoffentlich. So, hier ist immer noch das Chaos Radio zum Thema Biometrie. Eine Technik ist auch immer noch eine Frocke, und ich habe den Henning hier als Gast, und der will mir jetzt erzählen was über Lagos.
Ja, Lagos. Also das ist die Botschaft in Lagos. Die benutzen also auch Biometrie inzwischen, und zwar wie folgt. Es ist in Deutschland so, dass jeder Asylantragsteller wird eben auch erkennungsdienstlich erfasst von vornherein, um eben Doppelanträge ausschließen zu können. Also ist natürlich oft so, dass die ohne Personaldokumente Anträge erstellen, und wenn sie dann halt nicht reinkommen, dann versuchen sie unter einem anderen Namen einfach nochmal. Das möchte man natürlich ausschließen, weil es auch viel Aufwand ist, das alles zu prüfen, und da bietet sich eben die Biometrie an. Deswegen werden die erfasst. Es werden sogar europaweit wird es ausgetauscht. Im sogenannten Eurodac-System werden also EU-weit diese biometrischen Merkmale von Asylantragstellern erfasst, sodass, wenn in anderen Ländern ein Antrag gestellt wird, das auch mitbemerkt wird. Also wenn die jetzt in Deutschland keinen Erfolg hatten, dann können sie es zwar in Frankreich probieren, werden dort aber auch abgelehnt, weil sie eben feststellen können, dass sie schon in Deutschland waren. Jetzt hat man die Idee noch einen Schritt weiter gesponnen und hat gesagt, jetzt machen wir das doch, bevor die nach Deutschland einreisen. Das heißt, wenn jemand ein Visum oder andere Einreiseantrag in der Botschaft in Lagos stellt, wird auch dort die Biometrie schon aufgenommen und wird verglichen, ob man die Person schon kennt. Das muss nicht bedeuten, dass die irgendwie straffällig geworden ist oder einen Asylantrag gestellt hat. Das kann auch einfach aus ganz anderen Gründen, kann man erkennungsdienstlich irgendwann mal erfasst worden sein. Beispiel, was weiß ich, eine Bank wurde überfallen, und dann wird in der Bank halt, werden die ganzen Fingerabdrücke genommen, und wenn man halt vorher, gerade 2 Minuten vorher Geld geholt hat, ist seine Fingerabdrücke eben auch da. Und die Anzahl von Leuten, also der Anteil von Leuten, die bekannt sind 40%. Also nicht 40% von den Leuten sind tatsächlich irgendwie straffällig geworden oder haben schon mal Asylantrag gestellt, aber immerhin eine ganze Menge Leute kann man dort schon vor Ort schon identifizieren. Und auch ein nennenswerter Anteil, ich weiß es nicht genau, es sind glaube ich 15% oder 18%, die also dort vor Ort dann abgewiesen werden, die also kein Visum bekommen, weil man eben von vornherein weiß, die haben schon mal einen Asylantrag gestellt oder da wurde das Visum schon mal abgelehnt aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, hier kann also die Biometrie tatsächlich Geld sparen, weil man die Leute nicht erst einreisen lässt und dann hier feststellt, man muss wieder zurückfliegen, sondern die werden vor Ort dann entsprechend schon, wird halt gesagt, tut uns leid.
Okay, hast du sonst noch was zu erzählen? Frage ich jetzt mal so, weil wir haben jetzt noch etwas mehr als 20 Minuten und Starbucks ist immer noch nicht hier. Vom Verbot ist jetzt auch keiner da und wie gesagt, wir hätten auch gern noch über RFID gesprochen. Dazu fehlt mir jetzt der Gesprächspartner. Und wenn du jetzt nicht
mehr. Ja, wir haben also einen wichtigen Unterschied zwischen den herkömmlichen Methoden und Biometrie haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Und zwar, wie der Fachmann sagt, die beschränkten Merkmale. Die beschränkte Anzahl der Merkmale. Also bei einem Passwort ist es so, wenn irgendjemand mein Passwort erraten hat oder ich das irgendwie als unsicher empfinde, weil ich es halt irgendwie aufgeschrieben habe oder keine Ahnung, warum auch immer, kann ich ein Passwort einfach wechseln. Es gibt im Prinzip unendlich viele Passwörter. Ich kann immer wieder ein neues Passwort erfinden. Bei der Biometrie ist es natürlich nicht so. Ich habe ein Gesicht und wenn das Gesicht in irgendeiner Form mal missbraucht wurde oder in irgendeiner Form eben nicht mehr verwendbar ist, weil das irgendeiner schon mal angegriffen hat oder eine erfolgreiche Fälschung davon gebaut hat, dann kann ich mir nicht einfach ein neues Gesicht besorgen. Oder ich habe 10 Finger und beim 11. Finger, das funktioniert einfach nicht. Und das ist natürlich ein Vorteil von den sogenannten dynamischen Merkmalen, sprich die über eine Zeitspanne aufgezeichnet werden. Das sind zum Beispiel die Sprache oder die Schrift, also dem Schriftverlauf. Hier kann ich nämlich auch im Prinzip ein Passwort sprechen oder ein Passwort schreiben. Und wenn eben irgendein Angreifer die entsprechenden Merkmale mal aufgezeichnet hat, dann nehme ich einfach ein anderes. Der Alex hatte vorhin gesagt, bei uns im Labor haben wir zum Beispiel so ein Spracherkennungssystem. Da nimmt man irgendwann mal einfach die Ziffern auf. Man muss also von 0 bis 9 einfach die Ziffern da mal reinsprechen. Und das System bastelt daraus dann eben jedes Mal ein anderes Passwort im Prinzip. Sagt also jetzt, um erkannt zu werden, sagen Sie 53870. Und wenn jetzt jemand da mit einem Rekorder neben dran steht, nimmt 53870 auf, hat er Pech gehabt, weil das System das nächste Mal sagt 74289. Und dann kann er mit seinem 53870 eben nichts mehr anfangen. Und na klar kann man dann auch versuchen, eben irgendwie das Frequenzmuster irgendwie zu fälschen und dann versuchen, das irgendwie zu synthetisieren. Aber es ist natürlich viel aufwendiger, als nur so eine Aufnahme zu machen.
Das heißt, die meisten Möglichkeiten, biometrische Merkmale zu fälschen, sind einfach mit großem Aufwand verbunden.
Viele. Also wir hatten vorhin den Fingerabdruck angesprochen. Da ist es zum Beispiel nicht so komplex, weil das eben ein relativ einfaches Merkmal ist. Also so einen Fingerabdruck zu fälschen, würde ich sagen mal als das einfachste ansehen. Gesichtsbild genauso. Also da mal einfach einen Farbausdruck zu machen, das ist heutzutage für niemanden mehr wirklich eine Herausforderung, ein Foto zu machen und das dann in irgendeiner Form Abzug zu bekommen. Aber es gibt eben auch Verfahren, die schwieriger zu fälschen sind, also Schrift oder Sprache hatten wir jetzt auch. Und ich denke also, dass zum Beispiel diese 3D-Gesichtserkennung, wo wir natürlich am Entwickeln sind, dass es zum Beispiel sehr schwierig ist, weil es eben eine dreidimensionale Fläche ist, die sehr schwer zu fälschen ist.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage an den Alex. Du arbeitest als Hiwi dort. Ich weiß, aber du studierst Mathematik. Was ist deine Aufgabe dort?
Meine Aufgabe im Fraunhofer?
Ja.
Ich kümmere mich halt um dieses Demonstrationslabor. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass da alles läuft, dass wir da so an Vorführgeräten haben. Und ja, dann mache ich halt noch alle Dinge, die anfallen. Also, diverses.
Was fällt denn da so an?
Ja, zum Teil so Geschichten wie, wir haben auch Hauszugangssysteme, das heißt, wir testen das Ganze auch noch so im Hauszugang und dann haben wir zum Beispiel ein System, was Bilder macht und die dann auch eine Datenbank speichert und wir hatten aber die ganze Zeit keine Möglichkeit, diese Bilder mal anzuschauen, weil wir wollten dann halt rausfinden, warum das nicht so funktioniert, wie wir wollen oder warum das irgendwie teilweise schlecht erkennt oder so, aber wir haben einfach gar keine Möglichkeit, die Bilder anzuschauen und habe ich da halt zum Beispiel ein Skript geschrieben, wie man die Bilder aus der Datenbank wieder rauskriegt und sich dann anschauen kann, quasi ein Log, wer gerade dann davor stand und wie das Bild aussah und dann kann man da vielleicht etwas einfacher erkennen, woran es gerade liegt.
Also hast du mit den tatsächlichen Systemen für die Erkennung eher weniger zu tun?
Ja, also sozusagen das, was wir ja selber machen, ist eben dieses 3D-Gesichtserkennungssystem. Damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun, außer dass ich das halt auch mal für die Demonstration verwende oder mal ausprobiere, so zum Spaß. Aber ich entwickle da jetzt sozusagen nicht an den Verfahren mit.
Mhm. Wo sind denn Orten? Sind die über uns?
Also wir selber, wie gesagt, sind gerade erst in der Basisentwicklung. Da gibt es erst einen Prototypen und der ist genau bei uns im Einsatz. Der steht bei uns im Labor. Wir haben aber bei uns im Haus, hat der Alich ja gerade auch gesagt, natürlich von anderen Herstellern verschiedene Systeme, die wir auch für den Zugang verwenden. Also er hat vorhin zum Beispiel die Iriserkennung angesprochen, wo wir unser Labor mit so Labor mitschützen. Also es ist eben so, die Fraunhofer-Gesellschaft, die große Mission der Fraunhofer-Gesellschaft ist eben, Basistechnologien, die zum Beispiel in Unis oder in universitären Gruppen entwickelt werden, eben in die Industrie zu tragen, indem wir zum Beispiel Prototypen bauen oder eben in der Form das Transfer gewährleisten. Das heißt, wir entwickeln eben einfach keine Verfahren. Wenn wir irgendwas machen, haben wir immer eine konkrete Anwendung im Blick. Und jetzt bei der Biometrie war es eben jetzt auch so, dass wir dieses Verfahren, was wir jetzt entwickelt haben, ist auch ganz klar ein Zutrittskontrollsystem, wo man also auch eine Tür mitschützen kann.
Und macht ihr auch Beratung für Firmen hier in Darmstadt oder im Rhein-Main-Gebiet?
Wenn da jemand Beratung haben möchte, machen wir das gerne. Also wir haben jetzt mit einem großen Telekommunikationsanbieter haben wir zum Beispiel auch ein Projekt zusammen gemacht, wo es darum ging, mal rauszufinden, lohnt sich das zum Beispiel für Handys oder ähnliches. Da sind wir gerne auch beratend tätig, aber es ist ein Teil unserer Arbeit, aber natürlich nicht unbedingt der Hauptteil.
Also eine Hauptarbeit ist wirklich die Entwicklung dieses einen Gesichtserkennungssystems?
Nein, also oder? wir machen viele verschiedene Sachen. Also ja, also dieses Gesichtserkennungssystem ist eben jetzt das, was am plakativsten ist, was sich am besten präsentieren lässt. Was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist, wir machen viele Untersuchungen, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik, und dem BKA, dem Bundesamt. Da haben wir zum Beispiel jetzt zwei große Untersuchungsreihen, die heißen BioFace und BioFinger. Und da geht es, man kommt nicht drauf, um Gesichtserkennung und Fingerbilderkennung, wo wir zum Beispiel verschiedene Verfahren einfach nehmen, also sehen wir mal fünf Gesichtserkennungsverfahren und haben einen Satz von Bildern und die jagen wir da durch mit einer Datenbank und einem Skript, also das machen wir nicht per Klick und Drop oder so. Und nachher gucken wir halt einfach, wie viele Personen sind korrekt erkannt worden, weil wir wissen ja, wer auf den Bildern drauf ist, und wie viele Personen wurden falsch erkannt, beziehungsweise welche wurden verwechselt. Dasselbe bei den Fingerabdrücken, da haben wir es so gemacht, dass wir sogar die Sensorik mit eingeschlossen haben. Sprich, wir haben also, ich glaube, 10 verschiedene Sensoren genommen, Fingerprint-Sensoren, haben also dann eine ganze Testgruppe durchgejagt, die haben dann immer die benutzt. Und die Bilder haben wir aufgezeichnet, hinten dran eben auch nochmal durch Erkennungsverfahren gemessen, wie gut die erkennen. Und dann kriegt man halt so eine Matrix im Prinzip und kann sagen, okay, der Sensor arbeitet mit dem Algorithmus zusammen oder der Algorithmus kommt mit einer großen Breite von verschiedenen Sensoren zurecht und so weiter und so fort. Und die Berichte sind zum Beispiel beim BSI auf der Homepage zum Download bereit. Das ist also ein Teil, wo wir viel arbeiten. Dann ist es so, Standardisierung ist auch ein Thema für Biometrie, ist natürlich klar. Jeder möchte im Prinzip seinen eigenen Transferformat, sein eigenes Speicherformat benutzen, damit auch ja kein anderer Sensor das irgendwie verwenden kann. Andererseits ist man natürlich als Anbieter daran interessiert, dass man auch mal einen Sensor austauschen kann und es trotzdem noch weiterhin funktioniert. Und da arbeiten wir dann in der ISO mit, in der International Standardization Organization, um Datenaustauschformate zum Beispiel für Fingerprints eben zu etablieren.
Ja gut, du hast, um mal bei dem Thema Datenaustausch zu bleiben, du hast gesagt, es gibt, ihr arbeitet in der Standardisierung mit, aber es klang gerade eben so, als gäbe es da irgendwie viele verschiedene Modelle und jeder würde so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen.
Gut, es ist natürlich so, solange es noch keinen Standard gibt, macht jeder sein eigenes Format. Ist klar, jeder hält seins für das Beste und das ist auch sehr unterschiedlich. Also auch bei unseren Tests haben wir eben rausgefunden, die einen haben irgendwie sehr kleines Format, also da sind nur wenige Kilobyte, die anderen haben irgendwie, da hat man so das Gefühl, die haben dann ein komplettes Bild drin gespeichert, so groß sind die. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn ich jetzt mir ein System anschaffe und das eine Datenbank aufsetze und irgendwann geht der Sensor kaputt und ich bin einfach auf Gedeih und Verderb daran gebunden, denselben Hersteller wieder zu nehmen, obwohl es vielleicht gar nicht mal noch gut funktioniert hat, ist natürlich schlecht. Deswegen ist eben so ein Datenaustauschformat schon relativ wichtig. Andererseits ist es so, das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Also man kann halt jetzt nicht einfach mal in Vollzeit irgendwie jemanden Mitarbeiter abstellen, der Standardisierung macht, weil der muss auch irgendwie finanziert werden. Das heißt, in den letzten 2-3 Jahren wurden halt jetzt verschiedene Verfahren entwickelt. Die sind zum Beispiel für Fingerprint und Gesicht, sind die fast fertig. Also die sind, da wird es demnächst einen internationalen Standard geben. Aber für zum Beispiel Unterschriften oder Iris, da sind wir noch weit davon entfernt, dass es irgendwann mal, ja, das dauert bestimmt noch 2 Jahre, bis wir da, oder naja, sagen wir mal 1,5 bis 2 Jahre, bis wir da was haben.
Okay, ich denke, wir spielen jetzt mal wieder ein bisschen Musik. So, und dazu muss ich jetzt aber nur den richtigen Regler hochziehen. Einen Moment.
Thank you.
das war das Chaos Radio am Samstag, dem 3. September. An der Technik war Anne Forke. Thema der Sendung war Biometrie. Geplant war eigentlich auch RFID. Ich darf mich bedanken bei dem Henning und dem Alich, die mir hier als Studiogäste zur Verfügung standen. Ich darf mich auch bedanken bei dem Starbuck, der in Gedanken bei uns war. Hoffe ich jetzt mal. Und wir verabschieden uns jetzt. Es geht um 13 Uhr geht's weiter mit der regulären Wiederholung. Und zwar der Sendung Evren Selin Sesi. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Daraufhin folgt die Sendung Der Duft Tunesiens und um 15 Uhr die Sendung Hambas Degi. Und jetzt gibt's noch ein wenig Musik. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.